Toris Tea Time.
Auf eine Tasse Tee mit Uwe Schmitz. Seit 2011 ist Uwe Schmitz Bürgermeister der schönen Küstenstadt Husum. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er für die Stadt. Während der Eröffnung der Hafentage 2017 sagte er, Husum ist eine total geile Stadt. Und alle Husumerinnen und Husumer sollten stolz darauf sein, hier leben zu dürfen. In der heutigen Ausgabe von Toris Tea Time spreche ich mit dem Bürgermeister über den Tourismus und die Stadtentwicklung in der grauen Stadt am Meer. Lieber Uwe Schmitz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Super, klasse. Wir trinken heute Morgen nordisch frisch aus dem friesischen Teehaus in Husum. Lassen Sie sich es schmecken.
Vielen Dank.
Sie hören, ich bin noch etwas heiser. Ich war nämlich vor 2 Tagen auf einem Rammstein-Konzert. Deshalb erste Frage, Herr Schmitz. Wann holt Husum Rammstein mal ins Friesenstadion?
Ich denke, Rammstein wird definitiv eine Nummer zu groß für Husum sein. Und insofern werden wir uns darauf beschränken müssen, die Jungs irgendwie live woanders zu besuchen oder im Fernsehen zu schauen.
Wollen wir ein bisschen realistischer bleiben, ganz genau. Weihen Sie uns doch mal bitte kurz in Ihren Alltag ein. Was macht ein Bürgermeister den lieben langen Tag?
Ja, die Frage ist nicht ganz unberechtigt und manchmal stelle ich mir die selber. Zuallererst ist es mir immer ein Stück weit wichtig, auch nochmal zu betonen, dass ich nicht originär Politiker bin, sondern Verwaltungsbeamter und insofern hier auch für insgesamt 260 Kolleginnen und Kollegen zuständig bin und deren Chef bin. Ja gut, und wir haben natürlich als Verwaltung letztlich Beschlüsse der politischen Gremien vorzubereiten und am Ende auch umzusetzen. Das ist zunächst mal die Theorie. Im Alltag ist der Job aber deutlich politischer, als ich das eben formuliert habe.
Sind Sie denn eher Bundespräsident Husums oder Kanzler Husums?
Ja gut, also die Vergleiche hinken ein Stück weit, aber wenn man die Analogie schon bemühen möchte, dann wäre der Bürgervorsteher als oberster Repräsentant der Stadt tatsächlich eher dem Bundespräsidenten vergleichbar und ich quasi der Kanzlerin. Aber das ist schon eine andere Ebene.
Ist schon eine andere Ebene, auch was die Entscheidungskraft
angeht, auf jeden Fall, ja.
Richtig. Seitdem Sie 7 Jahre alt sind, leben Sie an der Westküste, sind gebürtiger Kölner, aber großer Fan der Stadt Husum. Das bin ich auch. Aber was würden Sie sagen? Was zeichnet die Stadt Husum als Stadt tatsächlich aus?
Ja gut, also zunächst mal sind es tatsächlich die Menschen, die hier leben. Die sind durch die Bank toll, dass es die ein oder andere gibt, die auch als Querschnitt der Gesellschaft mal das ein oder andere speziell vorträgt, ist sicherlich normal. Ansonsten haben wir natürlich hier eine tolle Lage am Wasser. Ich denke, es ist ohnehin ein Glück, am Wasser zu liegen, weil Wasser zieht die Menschen magisch an. Weiteres Glück ist natürlich, dass wir, auch wenn möglicherweise die Verkehrsanbindung, ich denke mal Schiene und Bundesstraße, vielleicht kommen wir noch drauf, nicht so die optimale ist, trotzdem ja ein Einzugsgebiet von rund 70.000 Menschen haben. Und hier in Husum selber wohnen circa 23.000 Menschen. Und das ist natürlich schon Metropolregion im Kleinen. Wenn ich überlege, dass sich vergleichbar große Städte im Hamburger Rand gegenseitig kannibalisieren und natürlich auch in erheblichen Konkurrenz zur Freien und Hansestadt Hamburg stehen.
Sie sprachen gerade die tollen Menschen in Husum an. Aktuell ist ja große Thematik Drohungen für Kommunalpolitiker etc. Hatten Sie schon oder machen Sie Erfahrungen damit? Ich meine, wenn Politiker auf Bundesebene verbal angegriffen werden oder bedroht werden, ist es was anderes, als wenn Kommunalpolitiker bedroht werden, die tagtäglich auf irgendwelchen Events zu sehen sind. Haben Sie da schon Erfahrungen mitmachen müssen?
Nee, persönlich nicht. Es gab auch jüngst eine Umfrage, ich glaube vom Deutschen Städte- und Gemeindetag, an der habe ich mich auch beteiligt. Ja. Und es gab ja auch ein paar medial aufbereitete Ereignisse, wo auch kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger tatsächlich Opfer von Übergriffen geworden sind. Jüngst ja der Regierungspräsident, glaube ich, aus Kassel war es, der dort ermordet worden ist. Nee, habe ich definitiv keine solchen Erfahrungen. Es gibt immer mal die eine oder den anderen, die oder der vielleicht im Ton sich vergreift, aber wirklich körperliche Bedrohung hat es nicht gegeben.
Nein, das soll auch überhaupt gar nicht Thema werden heute. Ich drücke trotzdem weiter in die Daumen, toi toi toi, dass das auch so bleibt. Herr Schmitz, in einem Interview sagten Sie einmal, dass Sie persönliche Gäste, ich zitiere, immer ans Wasser führen würden. Damit meinen Sie nämlich an den Binnenhafen und garantiert nicht den Dockhook, oder?
Ja gut, der Dockhook ist auf die Schnelle fußläufig auch nicht erreichbar, aber Sie haben recht, das ist zunächst mal der Binnenhafen, der natürlich hier mit der Hafenstraße und auch mit der Kleikuhle, die ja auch gerade aktuell Thema ist.
Jo, kommt auch noch.
Na, das habe ich mir gedacht, ne? Ein tolles Ambiente bietet. Ja. Und stimmt, das ist die erste Adresse. Dockhook, gebe ich Ihnen auch recht, aus auch relativ aktuellem Anlass eher die anderthalbte.
Ich muss auch sagen, der Binnenhafen ist wirklich super schön. Aber kommen wir mal zu den Sachen, die meines Erachtens nach zumindest ausbaufähig sind. In den Husumer Nachrichten war jüngst eine Grafik zu sehen, wie der Dockhook denn in der nahen oder fernen Zukunft aussehen könnte. Außerdem laufen die Planungen für einen Badesee am Dockhook voran. Das ist erfreulich, denn in meinen Augen und auch in den Augen vieler Husumer ist der Dockhook, wie er jetzt ist, alles andere als eine Attraktion. Wann kann man denn mit diesen Erneuerungen in der Zeitung, die da standen, rechnen? Noch in Ihrer jetzigen Amtszeit oder in einer möglichen dritten?
Also ich denke mal, Fragen nach Amtszeiten, aktuellen oder zukünftigen, sollten wir vielleicht erörtern, wenn Mikrofone aus sind.
Sehr gern.
Beim Dockhook muss man natürlich unterscheiden, einmal zwischen der Dockhook-Spitze und einmal dem Areal hinter dem Deich. Also Ihre Frage habe ich erstmal
auf Dockhook-Spitze, fürs Erste.
Dockhook-Spitze bezogen, verstanden, genau.
Richtig.
Und da sind die Planungen jetzt natürlich relativ konkret vorangetrieben worden. Es geht um eine erhöhte Aufenthaltsqualität. Es geht auch um die Erneuerung der gastronomischen Infrastruktur. Es geht tatsächlich um Spiel- und Sport- und Freizeitmöglichkeiten und natürlich auch um den besagten Badesee, der sich dann tatsächlich ein Stück weit selbst aus der Nordsee speisen soll, um eben auch insbesondere, denke ich mal, Kindern und Jugendlichen ein gezeitenunabhängiges Badeerlebnis zu ermöglichen. Und da bin ich mehr als zuversichtlich, dass das auf jeden Fall in der noch 4 Jahre dauernden Amtszeit passieren wird. Und ich hoffe auch sehr und bin auch da zuversichtlich, dass diese 4 Jahre auch nicht in Anspruch genommen werden.
Sehr zuversichtliche Worte des Bürgermeisters. Ich hoffe auch, dass dem so sein wird. Gezeitenunabhängig, sagten Sie. Es ist aber wetterunabhängig, wäre natürlich auch eine schöne Variante. Gerade jetzt, wenn ich mal so rausgucke, wir haben Anfang Juli und wir haben tatsächlich richtiges Schmuddelwetter. Viele Touristen sind in der Stadt, viele junge Menschen. Was könnte Husum ändern, damit Menschen auch bei schlechtem Wetter, ich meine, die kommen bei schlechtem Wetter, weil sie wahrscheinlich schon gebucht hatten, aber viele Attraktionen, wie ich finde, für Indoor-Veranstaltungen gibt es ja nicht. Haben Sie da spontane Idee, was man in diese Richtung machen kann, auch abseits des Dockhochs?
Natürlich, also ich muss mich da erstmal ein bisschen rausreden. Also Menschen, die hierher kommen, wissen natürlich, dass es keine Wettergarantie gibt, wie in Südeuropa zum Beispiel.
Ja.
Und viele kommen auch tatsächlich wegen des Naturerlebnisses. Mhm. Und wir hatten ja gerade im letzten Jahr einen Sommer, der den Namen mehr als verdient hatte.
Absolut.
Und vielleicht auch die ein oder andere Sorgenfalte ins Gesicht treiben kann, wenn man Klimaperspektiven daraus ableiten möchte.
Ja.
Aber viele wären auch, glaube ich, enttäuscht, nicht tatsächlich mal Schmuddelwetter auf dem Deich zu erleben. Bleibt aber dabei, 2 oder 3 Wochen Schmuddelwetter, die erträgt niemand. Da hätte ich auch keine Lust zu.
Nee.
Gut, und da ist es auch aus meiner Sicht wichtig, Husum nicht als alleiniges Urlaubsziel zu verstehen. Ich denke, dass die Menschen, die in Husum oder im näheren Umland machen, Urlaub machen, natürlich nicht 3 Wochen steif an einem Standort hocken bleiben, sondern das auch als Location nutzen, um von hier aus nach Dänemark zu fahren, an die Ostsee zu fahren, sicherlich mit dem Schiff Inseln und Halligen zu besuchen. Ich denke, bei jedem oder jeder steht irgendwo auf St. Peter und oder Büsum auf dem Zettel. Gleichwohl ist es so, in Husum kann man dann auch einige kulturelle, museale Angebote annehmen. Mag auch nicht jeder in Museen gehen. Man kann sicherlich die Kinos nutzen, man kann natürlich shoppen. Da legen auch die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler gesteigerten Wert drauf. Trotzdem bleibt es dabei, Indoor-Angebote sind ausbaufähig. Und wir sind da als Stadt natürlich auch ein Stück weit abhängig von privaten Initiativen. Mhm. Ich denke da mal an das Fun-Center, das wir haben in der Ostenfelder Straße. Ja. Sicherlich als Freizeitangebot kommerziell konzipiert, klar, keine Frage.
Ist ja auch nicht verwerflich, aber...
Ich muss persönlich sagen, ist nie so das gewesen, wo ich mit meinen Kindern so ganz heiß drauf gewesen wäre. Man muss gucken, was die Kids wollen. Mhm. Ich denke aber schon, dass der Betreiber auch in den letzten Jahren sein Angebot doch klasse ausgebaut hat. Ja. Die Schwarzlichtgolf, was es da zum Beispiel gibt. Und ich nehme schon wahr, dass es also auch von Jugendlichen und Erwachsenen wahrgenommen wird. Das alleine reicht sicherlich noch nicht. Sie haben Baden bei schlechtem Wetter angesprochen. Wir haben noch ein Hallenbad, das in die Jahre gekommen ist. Wir haben auf dem Zettel ein neues Hallenbad zu errichten. Auch das gab ja im letzten Jahr große mediale Präsenz, bezogen auf die Standortfrage.
Ist ruhig geworden darum.
Naja, weil vielleicht können wir da gleich nochmal zukommen. Ja, in dem Moment, wo was auf dem Zettel ist, ist immer was los und viele Menschen äußern ihre Meinung und am Ende, wenn es dann tatsächlich funktioniert und geklappt hat, war ja auch bei diesem Gebäude, bei diesem Rathaus so, auch immer ein Stein des Anstoßes gewesen. Am Ende sagen aber alle, ja Mensch, ist doch toll, ist doch gut. Erinnert mich so ein Stück weit an die Elfi in Hamburg. Mhm. Alle haben sie geschimpft wie die Rohrspatzen und die Hamburger drinnen und Hamburger sind jetzt stolz wie Bolle, die Destination da vorhalten zu können. Aber gut, zurück zu Indoor. Hallenbad geplant, auch natürlich Standort Flensburger Chaussee neben dem besagten Baumarkt, der da ist.
Richtig.
Und Plan auch schon in der Presse zu lesen gewesen, das in Kooperation mit Husum 75 zu machen, die ihre Sportstätten dorthin also auch verlegen und erweitern wollen. Und dann parallel dazu haben wir noch einen Investor an der Hand, der eine E-Kart-Bahn dorthin setzen möchte. Das hieße, wenn wir das alles realisiert kriegen,
Konjunktiv,
netter zweistelliger Millionenbetrag natürlich, vielleicht reden wir auch nochmal über Geld, wo das einmal alles herkommen soll, dann denke ich mal, wäre so ein Angebot schon deutlich besser, als es das jetzt ist.
Das sind tolle Aussichten, zumindest. Ob das so realisierbar ist, bleibt abzuwarten. Auch ist alles eine Geldfrage, komme ich gerne später nochmal drauf zurück. Aber zurück zum Dockhook. Dockhook-Spitze hatten wir gerade abgehandelt, jetzt geht es darum, was vor der Dockhook-Spitze zu sehen ist. Und da hätte nämlich meines Erachtens nach schon eher gestern was passieren sollen. Ich spreche nämlich von dem, von der Ruine, die da steht. Können Sie uns zu dem Status dieser Ruine etwas erklären? Warum steht es da einfach so seit mittlerweile knapp zwei Jahren rum? Die letzten Jahre ist ja auch schon wirklich nichts passiert. Der Betrieb war, glaube ich, noch, es lief noch, aber seien wir ehrlich, es war kein schöner Anblick mehr und auch, ich möchte nicht drum reden, wie es drinnen aussah, aber warum ist ja die letzten Jahre nichts passiert? Ich weiß, es ist ein komplexes Thema, aber vielleicht können Sie es etwas erklären, damit das jeder versteht, weil jeder sieht dieses ehemalige Hotel und denkt, Mann, was soll das? Warum passiert da nichts?
Also ich bin wirklich tatsächlich froh, dass wir drüber reden und es kommen da auch eine Menge schutzwürdige Dinge zum Tragen, wo ich aber mir schon jetzt gleich mal Mühe geben werde, das ein Stück weit runterzubrechen. Bitte. Verständnis, dass ich also nicht jedes Detail äußern kann. Der Brand ist im Januar des letzten Jahres 2018 gewesen, also circa anderthalb Jahre her. Das Hotel war aber schon nicht mehr in Betrieb. Ob das ein Eyecatcher war oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
Brauchen Sie nicht werten, richtig.
Ist aber auch anzumerken, dass es natürlich ein Privateigentum war und nach wie vor ist.
Okay.
So, und natürlich heißt es jetzt auch in sozialen Medien immer mal wieder, die Stadt müsste sich um das ein oder andere kümmern. Also ganz kurz zur wirklich komplexen Ausgangslage. Das Hotel ist abgebrannt und der Eigentümer hat gerade in der vergangenen Woche ein Transparent anbringen lassen, auf dem etwa sinngemäß steht, dieses Gebäude ist bei der AXA versichert
richtig.
Die Versicherung hat den Brandschaden bislang nicht reguliert. Genau. Da wird also schon mal deutlich, dass da ein Klärungsbedarf zwischen einem Versicherungsunternehmen und einem Geschädigten besteht. Ich werde mich da auch sehr zurückhalten, aber ich denke, es ist nicht ganz unüblich, dass ab gewissen Schadenssummen Versicherungen doch intensiv und lange prüfen. Und weiterer Kommentare enthalte ich mich, was Versicherungen angeht.
Richtig, ich hätte das Banner auch noch angesprochen. Es ist wirklich riesengroß und jeder sieht es jetzt und fragt sich, was ist damit los.
Aber gut. Aber ich bin auch dankbar, dass das Banner da hängt, weil das schon mal ein Stück weit Problem erkennen lässt.
Ja, man kann daraus was schließen.
Ja. So, dann befindet sich das Gebäude auf einem Grundstück, das sich im Eigentum des Landes Schleswig-Holstein befindet. Der damalige Bauherr hat seitens des Landes Schleswig-Holstein eine Baugenehmigung quasi erhalten, das ist öffentliches Recht, in der es etwa sinngemäß heißt, dass die Fläche aber dann wieder zurückzugeben ist, wenn Küstenschutzzwecke es erfordern. Da kommt ja noch die komplexe Thematik der Deichverbreiterung und der Küstenschutzmaßnahmen hinzu. Parallel dazu gibt es aber einen privatrechtlichen Erbbauvertrag zwischen dem Land und dem Eigentümer, der dem Eigentümer Nutzungsrechte für insgesamt, das ist bei Erbbau durchaus üblich, 99 Jahre einräumt. Und diese 99 Jahre sind noch lange nicht abgeschlossen.
Richtig.
Das heißt, neben der Beziehung zwischen Eigentümer und Versicherung gibt es eine weitere Beziehung zwischen Eigentümer und Land Schleswig-Holstein. Mhm. Also Stadt ist da noch gar nicht involviert.
Okay.
Ja gut, also zumindest was die rechtliche Fragestellung betrifft. Gleichwohl hat die Stadt natürlich die Planungshoheit und wir arbeiten auch aktuell daran, auch diesseits des Deiches neue Dinge zu konzipieren. Auch in der Vergangenheit war schon vor Deichbauplänen und vor Brandereignis die Errichtung eines Hotels dort Thema. Mhm. Auch das natürlich dann unter großer Aufmerksamkeit der interessierten Bevölkerung mit Meinungen in alle Richtungen. Und daran arbeiten wir im Moment weiter. Aber eben mit diesen Unwägbarkeiten, die ich eben dargestellt habe, und mit der zusätzlichen Herausforderung, dass eine Deichbaumaßnahme, die noch nicht genau zeitlich einsortiert ist, auch noch bevorsteht. Deichbau passiert ja mittlerweile an der gesamten schleswig-holsteinischen Küste, Nordstrand, Brunsbüttel, glaube ich, gewesen. Riesenbaustellen natürlich.
Richtig.
So, und in der Gemengelage befinden wir uns. Mhm. Und immer wenn es um Geld geht und mögliche Regulierungen oder Ersatzleistungen oder Entschädigungen, dann sind natürlich diejenigen, die unter Umständen zahlen sollen, sehr zurückhaltend. Und mehr kann ich diesbezüglich nicht sagen. Auch ich persönlich bin in ständigen Gesprächen, zumindest was das Land angeht. Mit der Versicherung halte ich mich erstmal deutlich raus, weil das eine rein privatrechtliche Geschichte ist.
Mhm.
Aber wenn es dann an der einen oder anderen Stelle mal heißt, die Stadt müsse möglicherweise für einen Abriss sorgen und so weiter und so weiter.
Dann geht es ja schon in Richtung Enteignung und hast du nicht gesehen.
Vor allem,
ne?
Enteignet kann ja nur jemand werden, der Eigentümer ist. Eigentümer ist das Land und nicht der Eigentümer des Hotels, also Eigentümer des Grund und Bodens.
Sehr kompliziert.
Ja.
Sind Sie frustriert, was die Situation angeht?
Muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Ja.
Also wir sind hier angetreten Ende 2011, Anfang 2012. Da gab es einen Investor, der was vorhatte. Da waren die Küstenschutzpläne noch nicht bekannt. Da hatte natürlich auch der Eigentümer des jetzigen des Nordseehotels die Hoffnung, auch sein Haus veräußern zu können. Und dann kam eben eine neue Nachricht nach der anderen, bis hin wirklich zu dem unsäglichen Brandereignis. Ja, das nervt, tatsächlich.
Ja.
Und es ist auch, muss ich zugeben, auch echt schwer zu vermitteln.
Super schwer zu vermitteln. Und ich hoffe, wir konnten damit jetzt etwas Vermittlung schaffen, damit man es zumindest etwas nachvollziehen kann, warum einfach nichts passiert oder passieren kann.
Ja, momentan. Wobei da würde ich mir, wir machen ja hier einen Podcast, der dann auch irgendwann Menschen zugänglich sein wird, also auch ein Angebot, das meine Kolleginnen und Kollegen und ich jederzeit machen. bevor man möglicherweise mit einem Halbwissen, was man gar nicht anders haben kann,
das ist es, ja,
irgendwie selber anfängt zu spekulieren und Thesen aufstellt, mhm, melden sich doch Leute bitte bei uns. Das, was ich Ihnen erzähle, kann ich anderen auch erzählen.
Richtig.
Da kann man immer noch der Meinung sein, man müsse mehr Kraft da reinstecken, mhm, aber es wird oftmals auf, ja, doch Plattitüden reduziert von dem einen oder anderen,
ja,
und dann verselbstständigen sich Diskussionen, ohne dass wirklich Hintergrundinformationen vorhanden sind. Eins möchte ich noch sagen, weil das auch an der einen oder anderen Stelle geäußert wird. Wir haben jetzt über die Dockhook-Spitze und den diesseits gelegenen Bereich des Deiches gesprochen. Es wird immer einen kostenlosen Zugang für, ja, die Besucherinnen und Besucher, seien es Touristinnen und Touristen oder Einheimische, an den Dockhook geben. Also irgend sowas wie in St. Peter oder sowas wird hier definitiv nicht zum Tragen kommen. Das ist eine Sorge, die auch manchmal geäußert wird.
Richtig. Da können Sie eine Garantie auch abgeben.
Ja.
Während Sie hier im Amt sind, wird es keinen kostenpflichtigen Deichzugang
geben. Auch darüber hinaus,
okay,
nicht.
Diesbezüglich möchte ich über den Parkplatz neben dem Hotel sprechen. Wie sieht da die Eigentümerlage aus? Wem gehört dieser Parkplatz?
Also der Parkplatz gehört der Stadt, das ist unserer tatsächlich.
Okay, das ist sehr gut, dann ist die Frage schon mal beantwortet. Und zwar, der Parkplatz ist erfreulicherweise auch kostenlos. Aber sind wir ehrlich, für den darf man auch keinen Cent verlangen. Warum wird das Häuschen, das ja da steht beim Parkplatzeingang, nicht, das ist ein Vorschlag von mir oder ein Gedankengang von mir, warum wird das nicht genutzt, um möglicherweise jemanden da reinzusetzen, der einfach Geld nimmt fürs Parken da, nicht für jede Stunde 2 Euro oder was, aber für einen Nachmittag oder für ein paar Stunden einen gewissen Beitrag. Ich sage das auch im Gedanken auf Umwelt, denn es ist leichter, das Auto zu nehmen zum Dockhook, weil es ja eh umsonst ist, als aufs Rad zu steigen. Und man muss dazu sagen, jeder Dritte hat bei den Europawahlen 2019 in Husum für die Grünen gestimmt. Es ist immer leichter, grün zu wählen, als dann nachher grün zu leben. Aber wenn man sagt, okay, parken kostet jetzt 2 Euro, dann nimmt man vielleicht doch lieber das Rad und fängt auch an, grün zu leben. Ist das kein Gedankenspiel, den Parkplatz dann mit diesen Einnahmen, die man auch durchs Parken hat, zu sanieren, zu teeren, um auch den etwas schicker zu machen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen?
Ja, also kann ich alles
Klingt
gut,
jetzt gut, ne?
Kann ich alles gut hören. Jetzt muss ja. ich natürlich aufpassen, dass ich als altgedienter Verwaltungsbeamter nicht gleich in die Bundesbedenkenträgerschaft einsteige. Das wird uns ja auch manchmal nachvollziehbarerweise unterstellt. Aber Sie haben selber gesagt, also der Parkplatz im jetzigen Zustand ist nicht gerade gebührenwert. So, ob tatsächlich, der Dockhook liegt ja doch ein Stück weiter draußen, ob tatsächlich die eine oder der andere aufs Fahrrad umsteigt, lasse ich mal offen. Ich denke, viele nutzen tatsächlich schon ihr Fahrrad, um
Richtig,
dorthin zu fahren. Ist ja sowieso auch gezeitenabhängig als ja. Badestelle. Aber wir reden sicherlich auch über Menschen, die einfach solche Strecken nicht mit Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen können. Wir reden über Familien, die möglicherweise Kinder dabei haben und das eine oder andere an Equipment mitschleppen. Ich glaube, die sind auf dem Parkplatz angewiesen. Und wenn sie dann einfach mal ins Spiel bringen, ob man nicht jemanden dahin setzen könnte.
Also jemanden einstellen könnte.
Schon,
ne?
Klar, wir reden ja, ja. über Personal.
Richtig.
Um dann auch einen Obolus dafür zu nehmen, um diesen Obolus nun wieder auch in den Parkplatz selber zu strecken. Also ich kann Ihnen versichern, dass der Personalaufwand, den wir betreiben müssten, mit einem wird man noch nicht auskommen,
Nein,
müsste
klar.
gerade am Wochenende
Richtig.
Da sitzen.
Ja.
Wir sind natürlich tarifgebunden im öffentlichen Dienst, also der Personalaufwand, den wir betreiben müssten, wäre deutlich größer als das, was wir einnehmen könnten. Unterm Aspekt Klimaschutz kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Willst du auch gerne nochmal denken, aber ist bestimmt nichts, auf das ich jetzt sofort aufspringen werde.
Es gibt ja diese Mitnahmebank am
ja.
Dockhook. Ich bin regelmäßig am Dockhook und muss gestehen, ich habe da noch nie jemanden sitzen sehen. Vielleicht wird die frequentierter benutzt, ich weiß es nicht, aber ist es da nicht interessanter und spannender, einen Shuttle anzubieten? Von der Stadt, von der Innenstadt, von, ich weiß nicht, vom Baumarkt, den wir eben ansprachen, bis zum Dockhook. Alle halbe Stunde oder alle Stunde ist natürlich auch mit Kosten verbunden, aber haben wir auch wieder den Aspekt. Carsharing ist sowieso gerade angesagt. Gibt es da Gedankenspiele zu einem Shuttle zum Dockhook, wenn die Strecke zu weit ist fürs Fahrrad?
Also Thema haben wir auch im Haus schon öfter erörtert. Wir stellen ja zum 1. August, also zum nächsten Monat, unseren Stadtverkehr komplett um. Mit kürzeren Taktungen, mit neuen Haltestellen, also von einem Ringsystem auf ein sternförmiges System, wodurch eben auch die geringere Taktung möglich wird und auch schnellere Erreichbarkeit der jeweiligen Bereiche möglich sein wird. Wir haben auch in dem Zusammenhang gerade über eine Anbindung des Dockhooks geredet.
Ja.
Das Problem ist aber tatsächlich auch eins der finanziellen Art. Bei schönem Wetter wollen gerne alle dorthin, wenn dann auch die Flut gerade Baden ermöglicht. Bei Schmuddelwetter wie heute wird der Shuttle da leer stehen. Gerade bei einer Anbindung, sei es über eine feste Route oder auch über einen Shuttle, ist es, denke ich, wichtig, mit verlässlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten zu arbeiten.
Ja.
Und das können wir auch nicht für laut zur Verfügung stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch das alles hören, aber der Aufwand, den wir finanzieller Art dafür betreiben müssten, da müsste ein Unternehmen beauftragt werden, eine Fahrerin oder ein Fahrer müsste quasi 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen, um bei entsprechend schlechten Witterungsverhältnissen dort leer zu sitzen. Das Fahrzeug müsste bezahlt werden. Also das Ganze könnte man nicht durch entsprechende Entgelte finanzieren. Das würde unbezahlbar werden. Und insofern gucken wir uns jetzt erstmal die Entwicklung mit dem ÖPNV an, ab 1.8., um dann zu überlegen, inwieweit man das unter Umständen in Sommermonaten realisieren kann.
Richtig, ja. Sie sagten, man müsste denn auch gewisse oder feste Abfahrtszeiten garantieren. Ich sag mal so, wenn die Schranken unten sind, kann man das, glaube ich, nicht garantieren. Denn der Verkehr vor dem Bahnübergang zum Dockhook bricht regelmäßig zusammen, wenn die Schranken unten sind. Ich hatte mal gehört und gelesen, dass es überlegt wurde, den Bahnübergang weiter in Richtung, ich sag mal, Richtung Arbeitsamt zu verschieben.
Richtung Norden, genau.
Richtung Norden. Zur Visualisierung, ne? Richtung Arbeitsamt, Richtung Norden. Wie sieht's da damit aus? Oder sind diese Pläne ad acta gelegt worden?
Nee, auch so ein spannendes Thema. Also seit Jahren holt mich natürlich diese ganze Querungssituation und Zufahrtssituation ein. Und wenn natürlich Berufsverkehr ist, die Schranken zu sind und Abbiegesituationen kommen, dann ist das einfach unbefriedigend. Wenn dann noch die Brücke oben ist
dann haben wir
und
den
vielleicht auch noch
Gau.
Defekt ist und gar nicht mehr runtergeht, dann sind das Tage, an denen auch ich versuche, das Areal weiträumig zu umfahren.
Ja.
Aber die Situation dort ist tatsächlich vertrackt. Also mit Bordmitteln, das haben wir alles überlegt, ist nichts zu machen. Da gibt es technische Bauwerke, da sind Pumpstationen drunter. Also das, was Einzelne immer mal meinen, man könnte ja auf die Schnelle mal einen Linksabbieger einrichten. Das klappt alles wegen fehlender Aufstellflächen nicht. Dann wird durchaus mal gefragt, warum muss denn diese komische vom Doku kommen, Rechtsabbiegespur sein. Ja, die muss tatsächlich nicht sein, aber da wird oftmals verkannt, dass das auch eine Bushaltestelle ist, die sich dort befindet. Und da hält dann
tatsächlich eine Bushaltestelle.
Ja, wohl wahr, ne?
Ja.
Da hält tatsächlich
fährt
dann,
auch ein Bus.
Da fährt dann auch der Linienbus, selbstverständlich, klar. Und der muss da stehen, also der braucht diese Fläche
natürlich,
auch.
Ja.
Dann wird natürlich auch gerne von Radfahrerinnen und Radfahrern oder Fußgängerinnen und Fußgängern bemängelt, dass man ja nun auch als solche Verkehrsteilnehmer nicht vernünftig darüber kommt und dann wird eine Fußgängerampel oder ein Zebrastreifen ins Spiel gebracht, wodurch aber das Chaos noch größer werden würde.
Richtig.
Die Querung durch den Tunnel ist mit dem Fahrstuhl sicherlich schon vor Jahrzehnten vergurkt und vergrützt worden.
Ich habe es mal getestet, mein Fahrrad passt nicht rein.
Ja, so ein tolles Fahrrad wie Sie habe ich sicherlich nicht. aber mache ich auch gar keinen Hehl draus, das ist alles nicht toll gelöst. Dann gibt es noch diese Rampe, die kann man tatsächlich aber auch wirklich nur benutzen, wenn man eine gewisse körperliche Fitness hat.
Ich wollte gerade sagen, also Omi, die jeden Tag zum Dockhook fährt?
Keine Chance.
Keine Chance.
Keine Chance, gar keine Frage.
Ja.
Und das ist natürlich auch mit Grund, die Kleikuhle neu zu gestalten. Da sage ich gleich vielleicht nochmal was zu. Aber zurück zum Bahnübergang. Ja, die Pläne gibt es nach wie vor. Und Verhandlungen mit der Deutschen Bahn sind auch extrem langwierig. Aber wir haben
das kann ich mir gar nicht vorstellen mit der Deutschen Bahn.
Lassen Sie mich bei den städtischen Herausforderungen bleiben und nicht die anderer Unternehmen noch mit ins Spiel bringen. Aber die Querungsverlegung tatsächlich Richtung Arbeitsamt oder Norden, das soll konkret auf Höhe der Langenharmstraße sein, die ist nach wie vor in Rede. Okay. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch in den nächsten 3 bis 5 Jahren tatsächlich realisieren können. Aber auch sowas natürlich finanziell ein Riesenaufwand und das bezahlt die Bahn nicht alleine, da müssen wir uns der Stadt beteiligen. Ja. Und das wird unabdingbare Voraussetzung sein, auch um eine vernünftige Zugangssituation verkehrlicher Art zum Dorkuck zu schaffen.
Und wieder eine erhebliche Kostenfrage.
Logisch.
Sie sprachen auch gerade die Unterquerung an. Und da möchte ich nochmal auf Radfahrer zurückkommen. Thema Citybikes. Ich meine, wir sind jetzt wirklich eine Kleinstadt. 23.000 Einwohner, Einzugsgebiet 70.000. Aber in den größeren Städten gibt es eben schon diese Citybikes. Und kurze Erklärung, Citybikes sind Fahrräder, die man sich leihen kann. Auch für die Hörer zur Erklärung. Meinetwegen mit einer App kann man sich dann registrieren. Handy ranhalten und kann man sich eine Stunde draufsetzen und am Dockhook wieder abgeben beispielsweise. Und ich kann mir diesen möglichen Standort dieser Citybikes oder Leihfahrräder, wie auch immer, gut an der Kleikuhle vorstellen. Allerdings ist für die Kleikuhle ja was anderes geplant. Kommen wir erstmal zu den Citybikes. Ist das eine Überlegung zumindest wert? Und dann zu meinem Standortvorschlag.
Ja, also grundsätzlich sind solche Modelle, die in größeren Städten reibungslos funktionieren, auch hier immer mal Thema. Und nicht nur Fahrräder, Citybikes, sondern auch durchaus Fragen von Carsharing. Meine Kinder wohnen in Hamburg und Hannover, für die ist das mittlerweile gang und gäbe, sich ein Fahrrad oder ein Smart oder was auch immer per App anzufordern. Man darf natürlich aber nicht ganz außer Acht lassen, dass das auch in der Regel in den Großstädten kommerzielle Anbieter sind, die auch dabei einen Gewinn übrig haben. So, und das, denke ich, wird hier noch nicht funktionieren.
Glaube ich auch.
Und insofern stünde immer auch eine Bezuschussung oder eine Defizitabsicherung durch die öffentliche Hand in Rede. Ja. Wobei ich will gar nicht ausschließen, dass wir uns als Stadt auch sowas vorstellen können. Das muss natürlich in finanziellen Dimensionen vertretbar bleiben. Aber es bleibt dabei, wir als Stadt könnten das selber nicht machen. Das also geht über unsere Aufgabenspektrum deutlich hinaus. Aber wenn jemand kommt und ein vernünftiges Konzept anbietet, denke ich, könnte man auch politisch drüber reden, unter dem Aspekt der verkehrlichen Entlastung der Stadt, unter dem ökologischen Aspekt selbstverständlich, sowas zu unterstützen. Aber als Stadt selber das zu betreiben, das kann es nicht sein.
Nein. Und die Fahrräder könnte man nicht an der Kleikuhle parat stellen, oder?
Na, jetzt könnte ich mich natürlich rausreden und sagen, wenn das Ganze im Moment nicht klappt, müssen wir uns über den Standort nicht unterhalten.
Okay. Nehme ich so hin. Dann, was soll denn dann an der Kleikuhle passieren? Ich hörte von einem ominösen Aussichtsturm. Wie konkret sind da diese Pläne?
Ja, der Begriff des Aussichtsturmes ist durchaus in einiger Munde. Häufiger gebraucht wird der Begriff des Stadtbalkons. Es geht um eine komplette Neugestaltung des Platzes, auch unter Erneuerung des eben schon besprochenen Fahrstuhls. Da geht es natürlich um die Möglichkeiten, auch Barrierefreiheit für Besucherinnen und Besucher zu schaffen. Und diese sogenannte Aussichtsplattform ist quasi ein Abfallprodukt, weil sobald ich irgendwie ein Hochbaugebäude errichte, hat das einfach ein Oben. Und wenn das oben flach ist, kann man auf dem oben auch draufstehen und von oben runtergucken, wenn man da einen entsprechenden Zugang schafft.
Ja.
Und insofern ist es natürlich nicht ganz zutreffend, wenn die eine oder der andere nun das darauf reduziert, dass die Stadt einen 1,5 Millionen Euro teuren Aussichtsturm baut. Also die Aussichtsmöglichkeit ist tatsächlich ein Abfallprodukt der Gesamtkonstruktion.
1,5 Millionen. Die sicherlich auch woanders dringend nötig wären. In den sozialen Netzwerken ist die Meinung zu diesem Turm ähnlich positiv wie auf den Namen des neuen Shoppingcenters, nämlich verständnislos. Können Sie uns kurz dazu sagen, wer für die Idee dieses Aussichtsturms verantwortlich war?
Klar, also die Rufe nach einer Attraktivierung der Kleikuhle gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Also
und auch notwendig, wie ich finde.
Nachvollziehbarerweise, doll ist das nicht.
Nee.
Immer wenn wir was überlegt haben, hat's auch in der Kommunalpolitik geheißen, ja, das ist möglicherweise ganz nett, aber das ist nicht der große Wurf. Wir wollen immer den großen Wurf, mit dem Ergebnis, dass eben wirklich über jetzt insgesamt 17, 18, 19 Jahre nichts passiert ist. Und dann wurde tatsächlich beschlossen, einen entsprechenden Wettbewerb in Auftrag zu geben. Ja. Da gab es eine Jury, Ergebnisse sind öffentlich vorgestellt worden. Und das ist halt das Ergebnis eines dieses prämierten, also eines prämierten Entwurfes. Und auch da ist mir natürlich wichtig, man kann das mögen oder man kann es nicht mögen. Ich meine, Sie haben das Shopping Center und die Namensgebung angesprochen.
Genau, war da auch eine Jury für zuständig?
Für die Namensgebung, das ist eine rein private Jury gewesen.
Genau, ne? Und das war beim Aussichtsturm, aber keine private.
Nein, Jury. So eine Jury setzt sich tatsächlich aus Architektinnen und Architekten zusammen, aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadtpolitik. Also da gibt es auch gewisse Regeln für, wenn solche Wettbewerbe ausgelost werden. Aber vielleicht können wir zu Bauwerken und deren Akzeptanz auch gleich mal kommen. Mir fallen da noch andere ein und da geht es sicherlich nicht nur um den Namen des Shoppingcenters. So, und insofern ist das einer dieser Entwürfe. Und natürlich, dann gibt es zum einen die Reduzierung einiger auf das Stichwort Balkon oder Aussichtsturm und dann natürlich den Preis. Alles, was mittlerweile im Hoch- oder Tiefbaubereich gemacht wird, kostet Geld.
Ja.
Und man kann lange drüber reden, ob das zu viel oder zu wenig ist, also zu wenig höre ich natürlich nicht an der Stelle, klar, ob das zu viel ist. Und auch was Sie sagten, kann ich hören, wenn es heißt, man könnte überlegen, gibt es nicht andere Dinge, wofür man das Nötige ausgeben könnte. Aber ich finde, es fängt immer an, gefährlich zu werden, wenn Dinge, die alle einen gewissen Wert für den Standort bedeuten, miteinander in Konkurrenz gebracht werden. Natürlich kann man sagen, für 1,5 Millionen könnte ich doch zusätzlich dringend benötigte Kindertagesstättenplätze schaffen. Wir bauen gerade eine Kita, die kostet knapp 3 Millionen. Mhm. Also das tun wir. Aber Dinge, die funktionieren, werden üblicherweise auch nicht in Medien oder sozialen Medien thematisiert. Man könnte möglicherweise kulturelle Angebote damit steigern. Wir unterstützen die Kulturschaffenden, allen voran denke ich mal die Location in der Hafenstraße, den Speicher und auch die museale Landschaft, alles Zuschussgeschäfte. Man könnte natürlich Beratungsstellen oder soziale Einrichtungen sponsern, das tun wir auch. Und es finde ich immer gefährlich, wenn man anfängt, diese unterschiedlichen für einen Standort relevanten Themen gegenseitig in Konkurrenz zu setzen, weil ich denke mal, die Attraktivität eines Standortes besteht aus ganz, ganz vielen Facetten.
Die Kleikuhle gehört auch offiziell der Stadt.
Die Fläche ist stadteigen, ja klar.
Die Gebäude drumherum gehören ja einer Privatperson.
Einer oder mehrere sind Privateigentum, richtig.
Richtig.
Ja?
Glauben Sie nicht, dass diese Person auch Interesse dran hat, was aus diesem Vorplatz, sage ich mal, zu machen? Und gab es von dieser Seite möglicherweise nicht auch schon Vorschläge, was zu machen, dass diese Person oder Personen das denn auch zahlen, weil das ja denn ihr Vorpark quasi ist? Wie sieht es da aus? Ich meine, dann kann man die Stadt entlasten und die Privatpersonen müssen ja auch nicht unbedingt was, klar, schon für sich tun, damit machen sie dann ja, aber auch fürs Gemeinwohl. Damit könnten sie auch andere Menschen noch anlocken mit anderen Attraktionen.
Ja, Sie fragen jetzt so, Herr Zibel, gab es da nicht? Ich glaube wohlwissend, dass es durchaus gab.
Das weiß ich nicht.
Ja, ich aber. Gab natürlich schon Angebote auch eben der umliegenden Privatpersonen, da was zu machen.
Ja.
Die waren auch sicherlich gut und nett gemeint, aber haben sicherlich auch in den Augen, ich sag mal an der Stelle der Stadtpolitik, nicht den Ansprüchen entsprochen, die man daran hat. Hinzu kommen noch eben diese besagten verkehrlichen Aspekte, also auch die Querungssituation soll ja in der Neugestaltung komplett mitverarbeitet werden. Es sind, das ist auch natürlich ein Thema, das in der Stadt große Relevanz hat, denkmalschutzrechtliche Aspekte betroffen, weil das alte Zollamt, das ja jetzt dankenswerterweise als Hotel genutzt wird, also auch unter Denkmalschutz steht, da geht es auch um Sichtachsen. Diese privaten Initiativen oder Vorschläge gab es tatsächlich.
Ja.
Und ich muss schon auch einräumen, dass ich die eine oder andere kritische Anmerkung aus der Bevölkerung auch verstehen kann.
Ja.
Aber auch da gilt, und das gilt grundsätzlich für alles, wir stellen uns auch diesen Diskussionen und sind sicherlich auch bereit, an der einen oder anderen Stelle mal auf Leute zu hören, die uns was sagen. Das bedeutet aber nicht, dass man jeden Vorschlag berücksichtigen kann.
Nein, nein, ganz klar. Okay, wann kommt der Turm?
Sie wollten die Frage sicherlich wie folgt formulieren, Doppelpunkt. Wann wird diese Kleikuhle mit dem Abfallprodukt Turm denn endlich gestaltet sein?
Richtig.
Ja gut, wenn die
Beschlüsse... Also ist das konkret? Kommt? Das, kommt es so?
Ja, wir haben, okay. Das wird natürlich auch von der verbindlichen Bereitstellung von Haushaltsmitteln abhängen.
Ja.
Aber wenn unsere Planungen so weiter fortgetrieben werden können, wird das im nächsten Jahr losgehen.
Okay. Dann hatte ich eben ganz kurz Theo angesprochen, unser neues Shopping Center, was ja auch noch in diesem Jahr eröffnet
wird. Im September soll es eröffnet
September soll es soweit sein. Ich möchte auch nicht ganz lange über das Thema sprechen, nur ganz kurz. Was erhofft sich die Stadt Husum von diesem neuen Shopping Center? Aus welchen Städten sollen die Touristen deshalb kommen?
Naja, nicht nur die Touristen, sondern halt auch die...
Natürlich auch das Angebot für die Menschen vor Ort.
Also es ist natürlich ein privates Gebäude und ich muss mal sagen, ich möchte nochmal erinnern, wie prekär die Situation nach der Schließung von Karstadt/Hertie war.
Mhm, richtig.
Und einen Winter lang, also auch über ein Weihnachtsfest und einen Weihnachtsmarkt, war dieses Rollgitter runtergelassen. Mhm. Und im Zentrum der Stadt sah das ein bisschen aus wie in Tombstone, wo dann die Kakteen dann da durchwehten.
Ja, so, tatsächlich.
Nun gibt's eine private Initiative. Und ich sag mal, ich habe höchsten Respekt vor Investorinnen, Investoren, die ihr eigenes Geld einsetzen. Natürlich auch mit wirtschaftlichen Absichten, keine Frage.
Natürlich, sonst investiert man nicht.
Aber durchaus unternehmerische finanzielle Risiken auf sich nehmen in einer extrem schnelllebigen Zeit, wo keiner mehr eine Garantie dafür abgeben kann, wie sich Einzelhandel in den nächsten 2 bis 10 Jahren entwickeln. Auch gerade Online-Marketing und alles. So, und insofern ist es ein Privatgrundstück, auf dem wir als Stadt dann in enger Abstimmung mit den Investorinnen und Investoren die gewünschte Bauleitplanung auf den Weg gebracht haben. Und wir hoffen uns natürlich schon, dass das ein Anziehungspunkt wird, wünschen das natürlich auch denjenigen, die es nachher betreiben und allen, die dort Geschäfte haben. Und man kann natürlich, nein, man weiß, es ist definitiv so, dass bevor Geschäftstreibende oder Einzelhändler und Einzelhändlerinnen so ein Ding auf den Weg bringen, man Wirtschaftlichkeitsanalysen macht, das Einzugsgebiet abcheckt, die Einzelhandelszentralität nochmal gegenchecken lässt, um dann zu sagen, ja, das lohnt.
Ja. Wie soll der Zugang zu dem Parkhaus gewährt werden? Wo sollen die Autos kommen und wie ist der Zugang zum Parkplatz? Durch die Großstraße?
Nein, der Zugang zum Parkhaus wird eben nicht durch die Großstraße erfolgen, sondern das wird eine rückfertige Anfahrt sein.
Ja.
Aber auch, wenn ich da gleich weiter sabbeln darf.
Bitte.
Auch natürlich spannendes Thema.
Ja, total.
Also ich bin schon realistisch und denke, dass das weitere Quell- und Zielverkehre produziert. Und unsere Stadt ist durchaus verkehrlich schon belastet.
Angespannt.
Auf jeden Fall, klar.
Ja.
Weil es
halt
eine gewachsene Struktur ist, ganz normal. Auf der anderen Seite sind wir Menschen, aber ja auch als Kundinnen und Kunden selber schuld. Früher gab's die Modelle Park and Ride und sowas und ich bin ziemlich sicher, wenn man jetzt Park and Ride von der neuen Freiheit anbieten würde, wird's keiner nutzen, weil die Leute wollen tatsächlich, das sieht man in vergleichbaren Einrichtungen, über oder unter der Einkaufslocation parken, ihre Einkäufe ins Auto schleppen.
Das ist am praktischsten.
Zahlen auch gerne was dafür.
Ja.
Und wenn sie das nicht können, dann machen sie kein Park and Ride, sondern dann klicken sie bei Amazon.
Ja, kenne ich.
Ja. Das ist übrigens auch immer eine Frage, wenn es um Innenstadt oder Leerstände geht. Husum hat nun tatsächlich eine relativ gute Situation, was Leerstände angeht. Aber vielfach sind die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür mitverantwortlich. Also wer seine eigene Innenstadt stärkt, ist auch immer gut beraten, den lokalen Einzelhandel zu besuchen. Mhm. Ich denke, das funktioniert in Husum auch ganz. Das heißt ja nicht, dass man überhaupt nichts mehr im Internet machen darf. Aber es ist natürlich auch höllisch bequem. Man muss ja wirklich nicht mehr das Sofa verlassen, kriegt alles irgendwie vom Zustelldienst gebracht.
Teilweise einen Tag später schon, ne?
Kann's bei Nichtgefallen auch für lau wieder zurückschicken.
Was aber auch die Straßen füllt, wenn die ganzen Paketlieferanten unterwegs sind. Da wollen wir jetzt auch gar nicht den Leuten ins Gewissen reden, aber man sollte es, finde ich, schon bedenken, wenn man mal wieder bei Amazon und allem unterwegs ist. Man schadet ja der Infrastruktur, den Menschen vor Ort, aber das wissen die meisten, denke ich auch. Gibt es ein Bestreben, die Großstraße autofrei zu gestalten?
Nein. Definitiv nicht. Also die verkehrliche Belastung der Großstraße, die war auch aus meiner Sicht zu groß. Eigentlich durfte man ja nur in die Großstraße einfahren, wenn man tatsächlich das Parkhaus, das alte Parkhaus besuchen wollte.
Genau, ich habe gestern nochmal geguckt. Anliegerfrei. Sonst Durchfahrt verboten, ne?
Ja, und ja. Anlieger waren halt auch eben diejenigen, die ins Parkhaus wollten. Wir haben da Verkehrszählungen gemacht und haben festgestellt, dass circa 25% derjenigen, die eingefahren sind, auch tatsächlich ins Parkhaus gefahren sind.
Dummy.
Respekt. Ne? Respekt. der Rest nicht. Ja. Haben wir sehenden Auges gemacht. Ja. Soll aber natürlich jetzt auch ein Stück weit entschärft werden, indem die Zuwägung zum neuen Parkhaus eben durch die rückwärtige Zufahrt gewährleistet wird. Aber ich denke auch, der Bereich Großstraße ist von der Fläche so groß, dass das als Fußgängerzone überdimensioniert wäre.
Ja, glaube ich tatsächlich auch.
Und wir, ich habe es angesprochen, optimieren ja auch den Stadtverkehr, sodass also auch lange nicht mehr so viele, also ganz raus werden sie nicht fahren, aber lange so viele Busse wie bislang vor eben NOSPA/Shoppingcenter zum Halten kommen werden.
Man kann das bunte Treiben der Autos gut vom Marktplatz beobachten, vom Tinebrunnen aus, denn man guckt nämlich ungern auf die Tine oder in den Brunnen, weil das Wasser oftmals sehr dreckig, sehr schmutzig ist, von Blumen auch keine Spur. Ich hatte die Tage bei Facebook was gepostet, Mensch, bald ein Interview mit dem Bürgermeister, erzählen Sie doch mal was, ne, irgendwelche Anliegen etc. Und da gab es oft den Hinweis, Mensch, viel zu wenig Blumen in der Stadt, der Brunnen sieht katastrophal aus, der sah mal viel schöner aus, viel zu wenig Mülleimer, viel zu wenig Tüten für Hundekot etc. Die Tine ist ja Husums inoffizielles Wahrzeichen, wenn ich das mal so sagen darf. Und sollte man unserer lieben Tine nicht etwas mehr Zuneigung schenken und die mal ein bisschen wieder aufpäppeln?
Also ich habe das auf Facebook natürlich auch alles mitverfolgt. Und
okay, da, Herr Schmitz, ganz kurz. Sind Sie da aktiv bei Facebook? Sie sind offensichtlich auch in dieser Gruppe drin. Machen Sie da was oder lesen Sie nur?
Also das meiste lese ich nur, weil ich glaube schon, wenn ich mich da großartig äußere, würde ich sicherlich nicht das letzte Wort haben. Aber es ist schon zumindest gut, dabei zu sein, um mitzulesen. Und das ein oder andere Mal, und halte ich mich wirklich ein bisschen sehr zurück.
Ich glaube, das ist auch
mal
richtig.
Also eine sachliche Frage beantworte ich auch mal.
Okay.
Aber es ist ja doch teilweise, sind es emotional geführte
nicht
Diskussionen.
Nicht immer sachlich, richtig.
Und bei Emotionen gibt es kein richtig und kein falsch. Was ja auch in Ordnung ist.
Ja, ich wollte Sie auch gar nicht unterbrechen, aber fand ich gerade sehr spannend.
Alles gut. Alles gut. Ja, habe ich halt gelesen. Ja. Also jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder der bin, der sagt Vorschrift hier und Vorschrift da. Also das mit dem Wasser habe ich jetzt gesehen auf Facebook. Da würde ich nochmal gucken, ob wir da was machen können. Das ist ja irgend so ein Pumpsystem, wo das Wasser im Kreislauf läuft.
Gab es sowas nicht mal? Gab es früher nicht mal Pumpen tatsächlich?
Muss ich mir ehrlich mal angucken. Ja, nehme ich dann auch gerne als Anregung auf, um mir die Situation mit dem Wasser mal anzugucken. Ja. Habe ich jetzt echt nicht auf dem Zettel.
Nee.
Aber Thema Blumen habe ich schon zum Beispiel öfter gehört. Und jetzt gebe ich Ihnen mal eine Denksportaufgabe zurück.
Bitte.
Was meinen Sie denn, was oder wer oder welche Schutzvorschrift gegen Blumenschmuck spricht? Ich höre, dass ich nichts höre.
Richtig. Schweigen.
Ich höre Schweigen.
Ja.
Das ist der Denkmalschutz, der uns verbietet, dort Blumenschmuck anzubringen.
Aber gab es nicht mal Blumen an der Palästine.
Ja, bis der Denkmalschutz uns formal aufgefordert hat, das zu entfernen. Weil es auch seinerzeit auf dem obergefreiten Dienstweg ohne Beteiligung angebracht wurde. Und wir haben mal wieder angefragt. Ich möchte das auch gar nicht jetzt in Richtung der Kolleginnen und Kollegen vom Denkmalschutz werten.
Ja.
Aber die sagen, also Blumenschmuck findet dort nicht statt. Das ist
Wahnsinn.
Kann man finden, wie man will, aber das wissen natürlich auch viele, die danach fragen oder sich das wünschen eben nicht. Mhm. Wir dürfen es nicht.
Ja, ist der Hammer. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen und wahrscheinlich die wenigsten, aber jetzt haben wir die Antwort. Gerade gestern war die Big Band der Bundeswehr da, ganz eine tolle Location, vor der Kirche, inmitten oder um die Tine herum und dann darf man da keine Blumen dranhängen.
Ja.
Wahnsinn. Letztes Thema. Herr Schmitz, ich hatte eigentlich noch einige Themen mehr, aber die Zeit rennt und ich freue mich, dass Sie so ausführlich antworten.
Ja, Sie fragen ja so lange immer. Ich rede ja gar nicht.
Ach, das. Na gut, dann halte ich meine letzte Frage kurz. Thema Mülleimer. In der Stadt, am Dockhook. Überall eigentlich. Klar, Müllproduzenten sind letztendlich die Person selbst. Die sind dafür verantwortlich, wenn sie ihren Müll wegschmeißen. Aber oftmals, das ist keine Entschuldigung, wie ich finde, wenn kein Mülleimer da ist, dass man den Müll einfach wegschmeißt. Aber oftmals fehlen die tatsächlich oder sind voll. Gibt es da irgendein Bestreben, das etwas, das Angebot der Mülleimer zu erhöhen?
Also auch das habe ich natürlich aufmerksam bei Facebook verfolgt und ich denke mal, der pauschale Ruf nach mehr Müllbehältern, der ist mir auch tatsächlich ein bisschen zu einfach, weil an der einen oder anderen Straße heißt es dann werfen Leute ihre Taschentücher über den Zaun oder sowas. Ich meine, die Dinger heißen Taschentücher und nicht über den Zaunwerftücher, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Wenn wir wirklich konkrete Anregungen für Standorte bekommen, dann prüfen wir das und gucken uns das an und gucken, ob das ein Stück weit Sinn macht. Wie gesagt, der pauschale Ruf nach mehr, der wird so kein Gehör finden. Was die Entleerung angeht, die sind aus meiner Sicht nicht immer voll. Das kann ich aber natürlich nicht für jeden Mülleimer belastbar sagen. Aber unsere Kolleginnen und Kollegen vom kommunalen Servicebetrieb, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, letztlich der Bauhof, die haben ihre Route, die Dinger werden jeden Tag abgefahren und geleert tatsächlich auch. Alles, was man da zusätzlich macht, verursacht Aufwand. Das darf auch kein Argument pauschal sein, Dinge nun gar nicht zu machen. Aber wenn konkrete Standortvorschläge kommen auf bestimmten Routen, auf Wanderwegen oder sowas, dann prüfen wir die und dann haben wir das auch schon umgesetzt teilweise. Aber wie gesagt, der pauschale Ruf ist mir ein bisschen zu einfach.
Müsste ja aber auch in Ihrem Interesse liegen, dass das Stadtbild sauber wirkt und auch der Dockhook sauber wirkt.
Ne? Ja, da möchte ich eine kleine Geschichte mal erzählen, wie subjektive Wahrnehmungen da auseinander. Also ich habe dann schon das ein oder andere Mal gehört, wie vermeintlich dreckig die Stadt ist.
Also ich sehe Husum auch nicht als Drecksort, ne?
So heißt überhaupt es dann aber gerne. Wir haben auch in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine Kehrmaschine hier am Start. Also Luft nach oben ist immer. Will mich da auch
natürlich
gar nicht rausreden. Vor einigen Wochen hatte ich Besuch von einer Berufsschülerinnen und Schülergruppe aus, ich meine, das war Lettland.
Ja.
Aus einer 80.000 Einwohnerstadt, deren Namen ich in dem Moment, wo ich den gesagt bekam, gleich wieder vergessen habe.
Ja.
Und dann sagte ich dann auch, Mensch, was ist denn euch aufgefallen? Was gefällt euch denn bei eurem Kurzbesuch in Husum und was nicht?
Dass es so sauber ist.
Ja, genau das war die Antwort. Ja. Und ich denke, was ist nun denn los?
Okay,
und Wahnsinn, dann habe ich gesagt, Mensch, das höre ich hier bei Einheimischen anders. Nun weiß ich nicht, wie das da bei denen aussieht.
Nein.
Aber wenn die das als erstes sagen, im Vergleich zu ihrer Stadt, ich meine, man soll sich nicht daran orientieren, wo es möglicherweise schlechter ist. Aber auch hier, denke ich mal, muss das ein Miteinander der Menschen sein, die Müll produzieren und derer, die im öffentlichen Raum auch für dessen Beseitigung zuständig sind. Und vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Ich hatte vor ein paar Tagen im Rahmen der Ferienpassaktion vom BIS ein paar Kids da. Da gehört der Besuch ins Rathaus eben zum Programm. Und dann erzählte mir ein kleines Mädchen, ich glaube, die war 8 Jahre alt, aus der Klaus-Groth-Schule, dass denn da auf dem Schulhof auch immer Müll rumliegt. Und dann sage ich, ja, wer macht den denn? Naja, den machen wir ja am Ende selber.
Richtig.
Und deswegen hat sie auch eine AG gegründet zum Müllsammeln.
Ja.
Und ich sag mal, das kann es nicht alleine sein. Wir können sicherlich nicht Müllbeseitigung alleine auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger abladen. Aber so gewisse Dinge gemeinsam machen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle erkennen, dass man gegenüber Staat und Stadt Rechte hat, ist völlig in Ordnung, aber letztlich
auch gewisse Pflichten.
Sollte man auch mal überlegen, ob man seinen Teil dazu beitragen kann.
Richtig. Toll. Herr Schmitz, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was. Ich will es einmal kurz anteasern für ein mögliches nächstes Interview. Und zwar sagten Sie in einem Interview vor 3-4 Jahren, ich zitiere, aus dem Nachtleben bin ich seit längerem raus. Aber unsere Stadt bietet jede Menge Möglichkeiten für junge Menschen. Ich wünsche mir, dass Husum für junge Menschen attraktiv bleibt. Diesbezüglich möchte ich sehr gerne nochmal mit Ihnen sprechen, weil das sehe ich ganz anders. Aber wir haben jetzt über Tourismus und etwas Stadtentwicklung gesprochen und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihre wirklich ehrlichen Antworten.
Ja, Sie sind jederzeit wieder herzlich willkommen und ich möchte tatsächlich meine Bitte, die ich schon zweimal geäußert habe, auch abschließend nochmal wiederholen. Also die ausdrückliche Aufforderung an alle, die bei irgendwas Fragen haben oder verunsichert sind, liebe Leute, meldet euch und fragt uns. Vielleicht seid ihr nicht mit jeder Antwort einverstanden, aber ihr bekommt eine.
Eine Antwort zu bekommen ist besser als keine zu bekommen und Halbwahrheiten zu erhalten oder zu verbreiten. Vielen Dank für das letzte Schlusswort. Wobei, das kam jetzt ja von mir, aber gut. Herr Schmitz, ganz, ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke auch.